Ja, ich freue mich, wieder mal hier zu sein, hier vorne zu stehen vor allen Dingen. Ich habe mir den Predigttext von heute ausgesucht, hatte ich mir vorgenommen, und als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, hättest du mal nett machen sollen. Wir wollen uns diesem Predigttext etwas nähern. Ich hoffe, es klappt. Ihr kennt alle in Lukas 15 ein paar Gleichnisse. Da beginnt Lukas, es naden sich zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren auch dabei, die murrten. Und dann hat Jesus in Lukas 15 ihnen etwas erzählt vom verlorenen Schaf, dass Jesus sich freut, wenn er ein verlorenes Schaf wiederfindet. Dann ging es um den verlorenen Groschen und dann ging es um den verlorenen Sohn. Und dass sich alle im Himmel freuen, wenn eine Person, ein Schaf, etwas wiedergefunden ist, der Buße tut, und dass Menschen, die Buße tun, dass sich dann die Engel im Himmel freuen. Und Anita hat es eben schon gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, diesen Gottesdienst wollen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Herr, öffne unsere Herzen und Ohren, um auf dich und deine Worte zu hören. Amen. Ja, dann kommt Lukas 16, und um was es da geht, Anita hat es vorhin schon gesagt, es geht um Geld, unter anderem. Ich habe so einen kleinen Clip mitgebracht.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen, setz dich! Wie geht's dir?
Gut,
dir? Blendend!
Warte mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Auch wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Tja, diesen Clip aus den 60er, 70er Jahren kennen die Jüngeren vielleicht gar nicht so, aber der ging, jahrelang ging der mit uns im Fernsehen. Werbung für Sparkasse, Anlagenberater. Es ging um Geld. Hier in diesem Predigttext Johannes 16, 1 bis 9, da sind jetzt nicht nur die Pharisäer und die Zöllner angesprochen, sondern die Jünger. Ich lese uns diesen Text kurz vor. Ja, ihr könnt auch mitlesen, glaube ich. Ja. Jesus aber sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich alle Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Häuser. Was ist das? Tschotze, Zoto jest, was los? Habt ihr das verstanden? Steht das auch in eurer Bibel? Ich kann es gar nicht glauben. Ich lese nochmal. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Kann doch nicht sein. Dieser Halunke, dieser durchtriebene Verwalter, bringt das Geld von seinem Chef durch und wird auch noch gelobt dafür. Kann das sein? Ich musste zweimal lesen. Der Verwalter, dem sein Ende bevorsteht und sich selbst schnell noch so ein paar angenehme Sachen selbst leistet. Aber ich will es der Reihe nach, wollen wir der Reihe nach vorgehen. Es ist doch ein bisschen anders. Also, ich versuche das zu erklären. Dem Herrn wird zugetragen, dass der Verwalter seinen Besitz verschleudert. Das ist ja schon mal eigenartig. Da gibt es immer Leute, die genau aufpassen, was wir tun. Die erkennen, aha, da ist jemand, der verwaltet was und der macht was verkehrt. Also dem Herrn wird zugetragen, dass er seinen Besitz verschleudert. Der Herr urteilt aber nicht sofort, sondern er lässt den Verwalter zu sich kommen, damit er ihm erklärt, wie das zustande kommt und ob das denn stimmt, was ihm da gesagt worden ist. Jedenfalls, er kann kein Verwalter mehr sein. Auweia. Jetzt hatte ich so einen schönen Posten als Verwalter, konnte schalten und walten, wie ich wollte, habe meine eigenen Dinge noch so ein bisschen nebenher gemacht, hier und da. Jetzt, was ist jetzt? Passt nicht mehr. Ich kann nicht mehr Verwalter sein. Ich soll abgesetzt werden. Arbeiten kann ich nicht, betteln will ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Da fällt dem Verwalter was ein. Wie sagt man? Not macht erfinderisch. Wenn man in Not ist, versucht man Auswege zu finden. Ich möchte mal in die Praxis gehen, mal ein kurzer Schnitt. Gibt es das wirklich, dass Not erfinderisch macht? Wenn ein Minister abgesetzt wird, eine Partei wechselt und eine neue Partei kommt in Amt und Würden, was machen dann die Minister mit ihren Freunden, mit ihren Untergebenen? Schnell noch auf einen höheren Posten setzen, solange ich noch die Macht dazu habe. Nächste Woche, wenn ich abgesetzt bin, kann ich das nicht mehr. Also ich schaffe mir schnell noch ein paar Freunde. Ich kann sie ja vielleicht noch mal gebrauchen. Oder der Chef hat die für Dienstag angesetzte das Meeting plötzlich auf Montagmorgen 9 Uhr festgelegt. Was mache ich jetzt? PowerPoint ist noch nicht fertig. Ist nicht schlimm. Ich nehme einfach die alte, dem Chef fällt das nicht auf. Tja, Not macht erfinderisch, oder? Hier der Verwalter auch. Der hatte plötzlich gute Ideen, oder? Was ist denn ein Verwalter? Ich habe es mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Das griechische Wort Verwalter ist Ökonomeo. Ökonom, Ökonomeo. Das heißt verwalten. Und ein Verwalter ist grundsätzlich derjenige, der einem Haushalt vorsteht. Dabei muss Haushalt jetzt nicht ein Haushalt in der Familie sein, sondern der einem gewissen Bereich vorsteht. Das ist ein Haushalter. Aber nicht nur nicht nur Haushalter, die einem gewissen Bereich vorstehen, sondern auch die, die gesellschaftliche Verantwortung tragen. In 1. Chronike 28 lesen wir von Fürsten, von denen, die Oberste sind, die Aufseher sind, die Kämmerer, das sind auch Verwalter in ihrem Bereich. Und es geht sogar noch weiter. Im Neuen Testament werden die Apostel beschrieben als die Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, das, was Jesus in seinem Wort gesagt hat, diese Wahrheiten, diese Geheimnisse, die werden verwaltet durch die Apostel. Jetzt kann jeder sagen, na ja gut, die Apostel, das war deren Aufgabe. Nein, es geht noch weiter. Auch wir als Christen sollen Verwalter sein seiner Gaben und meiner Gaben, meiner Talente. Gott hat schon am Anfang der Bibel uns Menschen dazu eingesetzt, die Erde zu bewahren, zu bebauen. Auch da sind wir Verwalter, ganz allgemein, jeder Mensch, aber als Christen ganz besonders. In 1. Petrus 4 wird das ganz deutlich gesagt, dass ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, ein jeder, der Christ geworden ist. Und mit dieser Gnadengabe soll er damit als guter Verwalter tätig sein. Er soll diese Gnadengabe verwalten. Also es kann sich eigentlich keiner rausreden. Irgendetwas verwaltet er als jemand, der von Gott eingesetzt wird, der sagt, ich will mit der Bibel nichts zu tun haben, ist aber als Verwalter, als Mensch für diese Erde zuständig und als Christ ganz besonders mit den Gaben, mit den Talenten, die ich habe. Das ist nicht nur das Geld, das ist auch meine Zeit, das ist auch meine Liebe zu den anderen, meine Freundlichkeit. All diese Gaben, die ich habe, soll ich einsetzen als Verwalter. In diesem Beispiel hier hat der Verwalter zwei Adjektive, zwei Eigenschaften. Er ist ungerecht und er ist klug. Das passt eigentlich gar nicht zusammen, ungerecht und klug. Ungerecht und gerecht oder klug und töricht. Aber ungerecht und klug passt eigentlich nicht. Aber ich will auch das verklären. Ungerechte sind Menschen, die durch Gottes oder die Gottes Grundsätze von Ehrlichkeit und Wahrheit mit den Füßen treten oder ihnen zuwiderhandeln. Und in der Bibel heißt es, Ungerechte werden nicht in die Herrlichkeit Gottes kommen. Das heißt, Ungerechte sind Menschen, sind alle Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die von Jesus nichts wissen wollen. Im Korintherbrief heißt es, wisset ihr nicht, dass Ungerechte nicht das Reich Gottes ererben werden? Das heißt, kein Ungerechter wird in das Reich Gottes kommen. Und in dem 1. Korintherbrief 6, da sind einige genannt, die als ungerecht gelten. Aber grundsätzlich können wir sagen, die Ungerechtigkeit ist ein Merkmal der Nichtchristen. Das heißt, die, die nicht Christen sind, sind ungerecht und können vor Gott nicht bestehen. An anderer Stelle heißt es, die Christen haben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die sind gerecht gemacht worden durch Jesus Christus. Und die Christen werden ermahnt, nicht der Ungerechtigkeit zu dienen. Das heißt, auch wenn wir als Christen leben, können wir noch in unser altes Leben zurückfallen und können ja Werkzeuge der Ungerechtigkeit werden. Wir können der Ungerechtigkeit weiter dienen. Und da heißt es unter anderem, stellet euch nicht, auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten. Das heißt, selbst dann, wenn wir Christ geworden sind, können wir wieder zurückfallen in dieses Leben der Ungerechtigkeit. Und das ist genau das, was Jesus hier den Jüngern sagen wollte. Er hat vorher in Lukas 15 über die Pharisäer, über die Zöllner gesprochen und hat sie getadelt und hat sie ermahnt. Aber die Jünger waren ebenso. Die Jünger waren jetzt mit Jesus unterwegs, aber die haben so gehandelt, als wenn sie ungerecht wären. Sie haben so gehandelt, als wenn sie noch nicht in Jesu Schein wären, als wenn sie nicht Christen wären, würden wir heute sagen. Das heißt, Christus ist für die Ungerechten gestorben. Er ist für mich gestorben und hat meine Ungerechtigkeit weggenommen und hat mich gerecht gemacht vor Gott. Das ist passiert. Das ist Fakt. Aber Ungerechtigkeit ist nicht etwas, was ich tue, sondern das ist auch ein Zustand. Das heißt, er hat mich gerecht gemacht vor Gott. Aber trotzdem tue ich noch Ungerechtigkeiten. Und das wollte Jesus den Jüngern klar machen. Er ist für unsere Sünden gestorben und hat sie ans Kreuz gebracht. Und er will unsere Ungerechtigkeiten nicht mehr hervorholen. Sie sind im tiefsten Meer versunken. Alle Sünden, alle Dinge, die mich von Gott trennen. Durch Christus sind wir vor Gott gerecht geworden. Das ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Kommen wir zu dem zweiten. Klugheit oder Klugsein. Okay. Klug ist, wer Weisheit im Leben umsetzen kann, so heißt die Begründung. Ja, schon am Anfang der Bibel steht, dass Eva diese Frucht ansah und es ihr gefiel. Sie war lieblich anzusehen, dass sie verführerisch ist und dass sie klug macht. Deshalb hat sie sie genommen. Oder im Psalm 90, Vers 15 steht, der Mensch soll bedenken, dass er einmal sterben wird, auf dass er klug wird. Also es ist in der Bibel viel von Klugheit gesprochen. Und in Sprüche 8, wir haben eben auch aus der Sprüche etwas gehört über die Klugheit, da heißt es, nehmet an, meine Unterweisung und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes feines Gold. Also eine Unterweisung durch die Bibel, das, was die Bibel sagt, ist besser als viel Geld und viel Gold. Und das kommt ihr nicht gleich. Heißt das dann, dass wir Christen kein Geld haben dürfen? Nee, keineswegs. Jesus verurteilt nirgendwo Menschen, die viel Geld haben. Aber er legt einen anderen Schwerpunkt darauf. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Solange diese Kündigungsfrist noch läuft, hat der Verwalter noch Möglichkeiten, seine Kompetenzen auszunutzen. Und das macht er auch. Er denkt sich, bevor ich auf der Straße sitze, schaffe ich mir schnell noch ein paar Freunde, dann, wenn ich später nichts mehr habe, kann ich vielleicht in deren Häuser aufgenommen werden. Also schnell noch ein paar Freunde machen, wenn ich später nichts mehr habe, dann kann ich mich bei denen schadlos halten. Und dann holt er die Schuldner herbei, einen nach dem anderen. Und das waren keine kleinen Schuldner. Wenn wir das lesen, 100 Fass Öl, das sind etwa 100 Tonnen Öl, das waren schon große Geschäftsführer. Oder Weizen, auch 100 Tonnen Weizen. Das war schon eine ganze Menge. Und er gibt dem einen 80, also 20 Tonnen Erlass und dem anderen noch weniger. Also er macht das unterschiedlich, damit sie alle verschieden stark in seiner Schuld stehen. Bei dem einen kann er dann später mehr verlangen wie bei dem anderen, weil er eben mehr in Schuld steht. Er erlässt ihm also nichts, den Schuldnern, sondern will, dass sie ihn später versorgen. Diese vorausschauende Klugheit, die lobt der Herr. Dieses Handeln, dass er sich überlegt, was mache ich mit dem, was ich jetzt noch habe, damit ich später zurechtkomme. Diese Klugheit, da sagt der Herr, dieser Verwalter hat in dem Moment klug gehandelt. Nicht das ungerechte Handeln, dass er die Leute übers Ohr haut, das ist damit nicht gemeint. Und er sagt, die Menschen dieser Welt handeln innerhalb ihres Lebensbereiches untereinander sehr klug, wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Sie handeln in dieser Beziehung so gut und so anerkennenswert, dass damit die Christen sogar übertroffen werden. Das heißt, die Menschen dieser Welt, das heißt, die keine Christen sind, handeln untereinander so klug, weil sie mit dem, was sie haben, klug wirtschaften. Aber mit den Worten, und ich sage euch, da spricht Jesus wieder, will Jesus seinen Jüngern das kluge Verfahren ihnen empfehlen, aber nicht das Tun. Er will ihnen empfehlen, dass sie uns nicht in diesem Diesseits mit dem Geld, was sie haben, mit den Dingen, die Gott ihnen geschenkt hat, mit den Gaben, mit den Talenten, dass sie sich in dieser Welt festsetzen, sondern er möchte erreichen, dass sie nicht zu ihrem Selbstzweck arbeiten, sondern auf die Zukunft schauen. Und die Zukunft, da sagt Jesus, Reichtum zum Selbstzweck ist eine Gefahr für unsere Seele. Das lesen wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen, mit den Gaben, die wir haben, nur für uns einsetzen, dann sind wir selbstgerecht und dann sind wir ungerechte Haushalter. Dann handeln wir so, als wären wir keine Christen. Dann handeln wir so, dass unser irdischer Lebensstil uns gefangen nimmt, dass wir nicht auf andere schauen. Und dann können wir auch hier schöne Häuser haben. Kein Problem. Ist alles gut. Aber wir sollen uns nicht in diesen schönen Häusern hier festsetzen, sondern wir sollen uns Reichtum schaffen im Himmel. Da sind nämlich Wohnungen, ewige Zelte, sagt Jesus. Ewige Zelte. Die Wohnungen, die er für uns bereithält. Wir haben es letzten Sonntag gehört vom Luis. Die Wohnungen, die Gott schon jetzt fertig hat für uns Christen, die wir an ihn glauben. Jesus hat diese Wohnung schon bezugsfertig für uns gemacht. Also Jesus will mit diesem Gleichnis den Jüngern darlegen, ihr habt Geld, ihr habt Talente, ihr habt Gaben und setzt sie so ein wie die, die nicht Christen sind, nämlich so gut wie möglich, aber nicht für euch hier auf der Erde, sondern in Bezug auf die himmlische, auf das himmlische Wohnung. Das heißt, spare nicht mit deinen Talenten. Sei klug mit deiner Zeit, mit deiner Kraft. Nutz all das, was du hast, investiere es am besten in Menschen, in Mitmenschen, in Freundschaften, in Beziehungen. Nutze das all hier auf dieser Erde. Halte dich mit deiner Liebe nicht zurück, teile sie reichlich aus. Ebenso mit der Vergebung, halte sie nicht zurück. Vergebe den anderen, so wie dir vergeben wurde. Verkriech dich nicht in falscher Bescheidenheit, falle nicht in Selbstmitleid, wie schlecht es dir geht, oder in Untätigkeit, ich kann ja doch nichts machen. Handle klug und vorausschauend. Auf das Leben nach unserem Tod sollen wir sehen, auf das himmlische Jerusalem, wie es heißt, auf die ewigen Zelte. Und im 1. Timotheusbrief 6 und 7 ist das alles nochmal in wenigen Sätzen zusammengefasst. Und Janita hat es eben auch gelesen in den Sprüchen, da kam das auch so vor. Dieses Gleichnis, was Jesus uns hier und seinen Jüngern sagen will, dass wir uns nicht mit dem, was er uns schenkt, hier auf dieser Erde festsetzen sollen, sondern dass wir es hier klug nutzen sollen, kluge Haushalter sein sollen, um nachher in der Ewigkeit auch den Lohn zu haben. Und in 1. Timotheus 6, 7 und 17 und 19 wird das nochmal zusammengefasst. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Das sind gute Haushalter, kluge Haushalter. Amen.